Ich bin ein Milena.
I have a dream that one day...
Wollt ihr den totalen Krieg?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hi und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Wie immer mit mir David.
Und mit mir Viktor.
Und wir haben unsere ganz eigenen Konzepte, an diese Sache ranzugehen. Und wie immer, Viktor, hast du uns eine wahnsinnig spannende Folge vorbereitet. Da bin ich mir sicher und da freue ich mich sehr drauf. Und die wird uns mal wieder in verschiedene Winkel, Epochen, Zeiten der Geschichte führen. Denn, Punkt. Und damit starten wir jetzt auch gleich, ohne lange um den heißen Brei herumzureden. Aber eine Sache, Viktor, die müssen wir vorher schon noch klären, nämlich was trinken wir beide zu dieser Folge?
Ja, David, du hast uns was Schönes mitgebracht. Es ist ein Kakao, so schmeckt das zumindest, aber ja. Ich glaube, da ist noch irgendwas anderes drin.
Es ist von Koa Wach und der Wachanteil ist auch noch drin. Also Kakao habe ich uns auf Eis gelegt und da ist noch Guarana drin. Das wird dich jetzt richtig schocken, glaube ich. Aber du bist ja Guarana-Fan, also.
Ich bin Guarana-affin. Ich habe das in Hausarbeitsphasen auch in Kaugummiform zu mir genommen und war immer ganz begeistert davon.
Das ballert und das ist optimal für eine schöne Podcast-Aufnahme am Nachmittag. Das haben wir jetzt mal eine Tagsaufnahme. Also ich bin hellwach und ich bin sehr gespannt auf das Thema und deswegen, Viktor, übergebe ich direkt an dich und wir starten, würde ich sagen.
Das tun wir auf jeden Fall und wir starten mit einem Intro.
Sehr gut.
In den Fluten des Lu, einem Nebenfluss des Gelben Flusses, erscheint im Frühjahr 688 wie aus dem Nichts ein weißer Stein. Und auf dem steht in leuchtend violetter Farbe geschrieben: Eine weise Mutter wird über die Menschen herrschen und ihr Reich wird eine ewige Blütezeit erfahren. Der Diener Wu Chengzi zögert nicht lange und rettet diesen wundersamen Stein aus den Fluten und bringt ihn eilig an den kaiserlichen Palast in die östliche Hauptstadt Luoyang. Dort bittet er aufgeregt die Hofdame um Einlass, denn er will seinen Fund unbedingt seiner Tante zeigen. Dann wird die Tür geöffnet und Wu Chengzi tritt ein. Vor ihm steht die 53 Jahre alte Wu Zetian, die zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die mächtigste Frau auf der Welt ist. Sie begutachtet diesen Stein, die Inschrift und entschließt sich dann, zu Ehren dieses himmlischen Zeichens ein Fest zu veranstalten. Wenige Tage später steht sie auf einer Plattform vor einem Altar und vor den Augen tausender Schaulustiger, etlicher Minister und auch Gesandten präsentiert sie den wundersamen Stein und verkündet eine Ära ewigen Wohlstands mit ihr als weise Mutter und göttliches Oberhaupt. 2 Jahre später, am 9. September des Jahres 690, gründet Wu Zetian ihre eigene Dynastie, die Shu-Dynastie. Daraufhin nimmt sie den kaiserlichen Titel Huangdi, Sohn des Himmels, an, der bisher den männlichen Kaisern vorbehalten war, und wird die Herrscherin über das chinesische Reich. Wu Zetian hat dabei einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Von der Tochter eines Holzkaufmanns zur Konkubine, von der Konkubine zur Frau des Kaisers und von der Frau des Kaisers zur de facto Alleinherrscherin. Wie das möglich war, das schauen wir uns heute gemeinsam an, David. Und meine erste Frage an dich wäre, hast du schon mal von Wu Zetian gehört?
Selbstverständlich habe ich schon von dir gehört. Unter anderem stand auch bei mir dieses Thema schon zur Auswahl, wurde aber überstimmt zugunsten eines anderen Themas. Aber jetzt kommst du einfach und übernimmst das für mich. Also da bin ich so sehr froh. Das ist ein sehr spannendes Thema. Die einzige Kaiserin Chinas und die hat einiges in Bewegung gesetzt und einiges geschafft, so viel weiß ich. Und ich bin umso gespannter von dieser faszinierenden Persönlichkeit mehr zu erfahren, die sehr, sehr wichtig ist für die chinesische und auch generell die asiatische Geschichte.
Richtig, ja. Und was David gerade anspricht, ist, dass wir immer 3 Themen zur Auswahl stellen und ihr könnt da mit abstimmen, wenn ihr sozusagen mit an Bord seid, Histogo Hero oder Histogo Legend seid. Und ich habe 3 große Frauen sozusagen, ja, die Geschichte zur Auswahl gestellt und ihr habt euch für Wu Zetian entschieden und ja, wir werden in dieser Geschichte erfahren, warum das der Fall ist.
Gute Wahl, legen wir los.
Ja, die erste Frage, David, an dich. Was geschah größtenteils mit den kinderlosen Konkubinen eines verstorbenen Kaisers zu Beginn der Tang-Dynastie? Wurden sie innerhalb des Kaiserpalastes separiert und durften weiterhin einen luxuriösen Lebensstil pflegen, aber waren eben getrennt? Wurden sie in ein Kloster geschickt und mussten dort den Rest ihres Lebens verbringen? Oder wurden sie die Konkubinen des Nachfolgers?
Das weiß ich nicht, das Detail. Ich würde schon denken, dass sie also eine ganz gute Stellung beibehalten haben, wenn sie einmal aufgestiegen waren, weil sie ja durchaus auch Einfluss ausüben konnten. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht in jeder Dynastie gleich. Wir sind ja schon zu einem spezifischen Zeitpunkt. Das weiß ich also nicht. Aber ich würde mal darauf tippen, dass sie im Palast bleiben. Und freue mich darauf zu erfahren, was wirklich stimmt.
Ja, ist eingeloggt. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Welches Ereignis führte den Quellen zufolge ursächlich zum Aufstieg Wu Zetiens zunächst einmal Frau des Kaisers? Mhm. War das der Tod ihrer Tochter, der Tod der Kaiserin oder der Tod des Kaisers?
Der Tod der Kaiserin, würde ich sagen.
Mhm. Dann kommen wir zur dritten Frage. Wu Zetiens meterhoher Grabstein im Tianling-Mausoleum ist heute noch zu sehen. Wodurch wird die schwierige Rezeptionsgeschichte oder komplizierte Rezeptionsgeschichte Wu Zetiens sichtbar? Der Grabstein ist eine Buddha-Statue. Das ist die erste Antwortmöglichkeit. Die zweite, der Grabstein ist unbeschriftet, also es gibt keine Inschrift. Oder C, auf dem Grabstein steht, dass Wu Zetien eine grausame Herrscherin ohne Gewissen gewesen ist.
Okay. Das ist sehr spannend. Was also nach ihrem Ableben dann vermutlich direkt über sie gedacht wurde. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass also die letzten beiden Möglichkeiten durchaus einleuchten. sie da eine erstmal negative Rezeption erfahren hat. Die Frage ist, schreibt man dann was auf den Grabstein? Also ich glaube schon, dass da was draufsteht. Also ich nehme Antwort C.
Mhm. Gut, ist auch eingeloggt. Werden wir alles in dieser Geschichte auflösen. Und ja. Man muss natürlich zugeben, ich habe es jetzt in den Fragen auch nicht ganz so einfach gemacht.
Mhm.
Wir starten jetzt, aber wie gesagt, in unsere Geschichte, springen in das Jahr 625. Und das ist das Jahr, in dem Wu Zetien zur Welt kommt, in Wenshui. Es gibt auch das Jahr 624 als Anhaltspunkt. Aber ja, ich glaube, die meisten Quellen deuten auf das Jahr 625, aber es ist eben nicht ganz klar. Wenshui liegt in der heutigen Provinz Shaanxi und Shaanxi liegt im Nordosten der Volksrepublik China und wird im Norden durch die chinesische Mauer und im Süden und Westen durch den Gelben Fluss begrenzt. Historisch ist die Region insofern bedeutend, als dass sie zu den Wiegen der chinesischen Kultur gehört, zur Zeit der Shu. Einer ihrer prominentesten Vertreter dieser Region und aus der Zeit der Shu, die mehrere hundert Jahre vor unserer Zeitrechnung war, ist Konfuzius. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt ziemlich genau 1000 Jahre eigentlich, bevor unsere Geschichte spielt. Etwa 800 Jahre später residiert der chinesische Kaiser in der Hauptstadt Chang'an im sogenannten Daming-Palast. Heute ist die Stadt unter dem Namen Xi'an bekannt. Diese Stadt ist übrigens damals wahrscheinlich die größte Stadt auf der Welt, mit knapp 2 Millionen Einwohnern. Also nur um mal so groben Rahmen zu bekommen, zu einer Zeit, wo die Goten in Europa wüten und man von solchen Zahlen noch sehr, sehr weit entfernt ist.
Also die chinesischen Hauptstädte, diese Hauptstädte wechseln ja auch im Laufe der chinesischen Geschichte gerne mal, später ist zum Beispiel Kaifeng. Die sind eigentlich fast durchgehend die größte Stadt der Welt oder immer Kandidaten, weil man es natürlich nie so ganz genau sagen kann. Und auch, genau, wie es gesagt hast, Xi'an oder Xi'an ist auch eben so eine Metropole, die eigentlich fast, ich würde sagen, fast die ganze Geschichte durch eigentlich immer wahnsinnig wichtig ist und auch immer wahnsinnig groß. Also sehr spannend, was dort auf die Beine gestellt wurde.
Ja. Und wenn wir nochmal auf die Größe eingehen, also dieser Palast, dieser Daming-Palast, der ist 3,5 Mal größer als die verbotene Stadt in Peking. Mhm. Also bekannt ist vielleicht der Platz des Himmlischen Friedens. Dahinter befindet sich dann eben die verbotene Stadt, die auch schon riesig ist oder 3-mal so groß wie Versailles. Mhm. Für alle, die irgendwie hier was als Vergleich vor der Haustür wollen sozusagen.
Ja.
Aber immerhin sollte eben von dort aus eine Millionenstadt regiert werden und nicht nur die, sondern ein riesiges Reich. Für Wu Zetian ist das Leben in so einer Stadt oder gar in solch einem Palast aber ganz weit weg. Genau gesagt 600 Kilometer weit weg.
Mhm.
In Wenshui wächst sie in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater ist nämlich mit dem Holzhandel reich geworden und steht inzwischen als General im Dienst des Kaisers. Wu wird von ihrer Mutter erzogen und auch gebildet. Und sie ist eine entfernte Adlige aus der Dynastie der Sui. Und diese Dynastie, die war vor 8 Jahren untergegangen oder gestürzt worden von einer neuen Dynastie. Sie wird gelehrt in Musik, Literatur, Kunst und Kalligrafie. Das sind ganz entscheidende Fächer oder Themenbereiche für sie auch als Frau in der Gesellschaft. Und natürlich genießt sie auch eine Ausbildung in höfischen Etiketten, denn die sind auch nicht ganz unwichtig. Wu zeigt sich in nahezu allen Bereichen sehr talentiert und ist bereits in jungen Jahren extrem ehrgeizig. Das kommt in den Quellen immer wieder zum Ausdruck, auch wenn man sagen muss, dass viele natürlich auch dann nach ihrem Erfolg entstehen, sodass wir da immer vorsichtig sein müssen.
Ja.
Aber irgendwie muss es sie ja geschafft haben, was sie geschafft hat. Und ich hatte ja schon angedeutet, was das ist. Als Wu 11 Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Sehr überraschend. Und das hat zur Folge, dass sie jetzt am Propf oder sozusagen der Halbbrüder hängt. Erbrechte besitzt sie nämlich nach konfuzianischem Recht oder nach der konfuzianischen Lehre nicht. Die Abhängigkeit von ihren Halbbrüdern, die bedeutet allerdings gar nichts Gutes für sie. Denn sie benötigt jetzt natürlich die Unterstützung der Brüder, um ihr Leben weiterführen zu können. Und auch die Mutter braucht die Unterstützung eben der Brüder, weil auch sie keine Erbrechte besitzt, also Frauen im Allgemeinen.
Ja, Existenzgrundlage wird von den Männern dann garantiert
sozusagen. So ist es. Und 2 Jahre später weiß dann die Mutter auch nur noch einen Ausweg, wie es für die beiden weitergehen kann. Und David, das ist vielleicht welcher Weg?
Sie schickt ihre Tochter weg und geht mit.
Richtig, ja. Und sie gehen beide eigentlich an den kaiserlichen Hof in Chang'an. Das ist damals eben Xi'an. Und die Mutter, die beginnt als Hofdame, denn sie hat schon Kinder und sie kann nicht als Konkubine arbeiten sozusagen. Das ist ihrer Tochter dann vorbehalten, die ja unverheiratet ist und auch noch Jungfrau ist. Im Alter von 13 Jahren beschreitet die junge und den Quellen nach auch sehr schöne und attraktive Wu Zetian den Torbogen des Palastes, um sich in diesem gewaltigen Palast dann auch der Dienerschaft anzuschließen. Der Danfeng-Bogen, das ist eben dieser Bogen, durch den sie gehen muss, dort hatte der Kaiser Taizong vor 12 Jahren seine Brüder in einem blutigen Kampf besiegt und damit seine Thronfolge gesichert. Denn jetzt waren die Tang an der Macht und die Tang-Dynastie, die noch sehr jung ist zu diesem Zeitpunkt. Wu ist jetzt Konkubine und sie steigt erstmal als Konkubine niederen Ranges ein. Und will sie das ändern und irgendwie die Möglichkeit haben, ihre Zukunft selbst zu gestalten, dann bleibt ihr nur eine Chance. Sie muss die Frau des Kaisers werden. Das Problem dabei ist, das wollen etwa 120 andere Frauen, die allesamt dem Kaiser zur Verfügung stehen, auch. Und wie wir uns das vorstellen können, was es bedeutet, Konkubine zu sein und am Hof des Kaisers zu leben, das schauen wir uns jetzt in einem Teil unserer Folge an, der nicht fehlen darf, David. Und der wie heißt?
Der historische Kontext, also okay. Ja, sehr guter Kontext, ja, das finde ich sehr spannend.
Ja. Und auch wenn ich damit vielleicht etwas die Stimmung hier kaputt mache, und ich habe selbst auch so gelesen und dachte dann, habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, ist es zunächst wirklich so, dass die wichtigste Rolle der Konkubinen ist, männliche Nachkommen zu zeugen.
Ja, klar.
So ist das leider. Und darüber hinaus ist auch die Hierarchie der Konkubinen am Tang-Kaiserhof sehr, sehr streng geregelt. Wie gesagt, das ändert sich von Dynastie zu Dynastie, von Jahrhundert zu Jahrhundert, aber damals ist das noch sehr streng geregelt. Wir müssen uns das nämlich so vorstellen, dass die Konkubinen in unterschiedliche Ränge eingeteilt worden sind oder Grade, wie es der Sinologe Clemens auch nennt. Während sich die Frauen ersten und zweiten Grades hauptsächlich um ihr Äußeres kümmern müssen und vor allem Tanz und Gesang üben sollen, mussten alle anderen Konkubinen andere Pflichten erfüllen, und zwar auch häusliche Pflichten. Das waren Tätigkeiten in der Küche, in der Pflege des Palastes oder auch im Garten. Und diese Tätigkeiten wurden dann von den Eunuchen beaufsichtigt. Eine Infragestellung des Systems gab es eigentlich nicht oder nur geringfügig, denn die Lehren des Konfuzius, die wurden gebotsähnlich verfolgt, so müssen wir uns das vorstellen. Und dort heißt es, dass Frauen ihren männlichen Familienmitgliedern untergeordnet sind und sie 3 grundlegende Tugenden, die 3 Gehorsamkeiten befolgen müssen. Eine Frau gehorcht in jungem Alter ihrem Vater, im Erwachsenenalter ihrem Ehemann und im Alter ihren Söhnen. Trotz dieser stark eingeschränkten Entscheidungsfreiheit ermöglichte das Leben am kaiserlichen Hof den Frauen immerhin, dass man weiter in Literatur, Poesie, Musik und Tanz ausgebildet worden ist. Also immerhin sozusagen, auch wenn auch das zum Zweck der Unterhaltung dann des Kaisers geschehen sollte. Also es war nicht so, dass man das sozusagen für sich getan hat, sondern eigentlich auch wieder, damit man sich dann eben entsprechend präsentieren konnte, sobald es zu dem Kontakt mit dem Kaiser kam.
Trotzdem war wahrscheinlich diese Rolle am Kaiserhof nicht der schlechteste Ort für die in der Gesellschaft, ja, muss man sagen. Auch natürlich mit allen zum Teil sicherlich sehr unangenehmen Pflichten, die es gab. Vielleicht kommen wir aber auch dazu, dass man ja vielleicht auch die Ränge aufsteigen kann, ne, und durchaus gesellschaftlich, sozial vielleicht auch Einfluss nehmen kann, wenn man es mal dorthin geschafft hat. Und man ist natürlich auch ganz gut abgesichert. Das ist ja auch der Grund gewesen, wie du gesagt hast, warum die beiden unter anderem dorthin gehen.
Ja, definitiv. Also es ist auch eine Möglichkeit eben, sozusagen das Leben trotzdem in einer gewissen luxuriösen Atmosphäre auch leben zu können. Und letztendlich ist es auch so, dass der Kaiser bei so vielen Frauen, vor allem wenn man so weit unten im Rang ist, auch nur sehr selten vorbeikommt. Mhm. Man sozusagen seinen Pflichten nachgehen muss. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich dann doch auch ein relativ freies Leben, wenn man das so sieht. Freier, als es die Frauen dann oft haben, wenn sie eben auf dem Land leben, wo ja auch diese konfuzianische Lehre gilt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Frauen dann dort sozusagen freier oder selbstständiger leben dürfen. Und trotzdem, das ist ganz wichtig, gibt es natürlich immer wieder Frauen, die aus diesem klassischen Muster ausbrechen. Mhm. Das heißt, es mag vielleicht für viele Gesetz gewesen sein, aber das heißt nicht, dass es für alle Gesetz gewesen ist.
Auf keinen Fall, ja.
Ganz wichtig war aber auch, dass sich Frauen trotz ihrer teilweise eben ausgezeichneten Bildung aus der Politik raushielten. Denn sobald sie sich einmischten, bedeutete das für viele Unglück. Und in einem alten chinesischen Lied, das sich auch auf die Lehren von Konfuzius bezieht, heißt es, die Zunge einer Frau kann einen Mann seinen Posten kosten. Die Worte einer Frau können einem Mann den Kopf kosten. Mhm. Also wir sehen hier doch die sehr stark patriarchalisch geprägte Struktur und auch Gesellschaft, in der wir uns hier auch befinden. Das muss man auch einfach so sagen. Für Wu Zetian heißt es jetzt in jedem Fall, dass sie auffallen muss, wenn sie eben aufsteigen möchte. Und dass sie nach den Schönheitsidealen der damaligen Zeit sehr, sehr attraktiv gewesen sein soll, ist dafür schon mal durchaus sehr hilfreich. Denn wie der Sinologe Jonathan Clements richtigerweise sagt, war der Kampf um die Stellung als Konkubine letztlich auch sowas wie ein Beauty-Contest. Aber am Hof gab es auch sonst viel zu tun. Das heißt, es ging nicht nur darum, schön auszusehen, sondern man hatte, wie ich schon gesagt habe, auch eben bestimmte Aufgaben, die man erfüllen musste. Und es war jetzt so für Wu Zetian, dass 28 Frauen noch über ihr standen oder von Beginn an über ihr stehen, als sie in den kaiserlichen Palast kommt.
Okay, aber da ist sie ja schon im oberen Viertel oder irgendwie sowas, ne? Das war ja, du hast ja gesagt, insgesamt 100, wie viel?
Über 120 Frauen. Auch das ist aber unterschiedlich von Dynastie zu Dynastie und auch von Kaiser zu Kaiser.
Ja.
Und sie ist jetzt eine Frau fünften Ranges. Das heißt, sie ist jetzt nicht ganz unten angesiedelt, aber auch nicht ganz oben. Und sie gehört damit zu den Talents, den Talentierten. Und das war jetzt, auch wenn es erstmal nicht schlecht ist, nicht unbedingt die beste Ausgangsposition, um jetzt die Frau des Kaisers zu werden oder sich ihm irgendwie anzunähern.
Ja.
Auch wenn sie sozusagen schon über der Hälfte war. Mhm. Aber trotzdem ist es ja so, dass der Kaiser eigentlich vor allem mit den Frauen, mit seiner Kaiserin sozusagen, mit seiner Hauptfrau verkehrt und den der ersten beiden Ränge, die vor allem eben darauf aus sind, sich um ihr Aussehen zu kümmern und um den Tanz. Ab dem dritten Rang wird es schon relativ schwierig für die Konkubinen. Und es ist auch ein bisschen ein Spiel auf Zeit sozusagen, denn sobald der Kaiser stirbt, wird es für sie sehr, sehr schwierig, dann noch irgendwie aufzusteigen, weil sie ja sozusagen seine Konkubine ist. Die Frage ist also, wie kann jetzt ihr Aufstieg glücken? Und wir hatten schon gesagt, sie muss auf jeden Fall irgendwie auffallen. Anhand der Quellen beschreibt der deutsche Sinologe Otto Franke in seinem berühmten zweiten Band zur Geschichte des alten Chinas ihren Aufstieg auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir müssen uns dabei vorstellen, dass eben seine Schaffenszeit etwa 100 Jahre zurückliegt. Und ich werde nur einen kurzen Ausschnitt mal vorlesen und zitieren und danach noch die Adjektive anfügen, mit denen er sozusagen Wu Zetian beschreibt.
Und dann entscheiden wir, was wir davon halten wollen vielleicht.
Ja, genau. Glanzvoll und gewaltig, wie das neue asiatische Imperium im 7. Jahrhundert dastand, im Innern nagte widergieriges Gewürm an seinen Fundamenten. Wie einst im Reiche der Han, herrschgierige, von allen Hemmungen der Verantwortlichkeit freie Frauen, angetrieben durch den Machthunger ihrer Familien, zweimal den Staat an den Rand des Abgrunds brachten, so drohte auch der Tang-Herrschaft inmitten aller äußeren Erfolge gegen das Ende des Jahrhunderts Gefahr von der weiblichen Seite des Kaiserhauses. So unheilvoll die vom Harem ausgehenden Einflüsse schon an sich oft gewesen sind, ihre ganze furchtbare Auswirkung haben sie erst erhalten durch die Zusammenhänge der Insassinnen mit ihren Familien. Nirgends zeigt sich das Überwuchern des Familiensinns über alle anderen Gesellschaftsbindungen des Einzelnen in China verhängnisvoller als in diesem weiblichen Anhange der Dynastien. Und Otto Franke geht danach noch ganz spezifisch auch auf Fu Zetian ein und auf ihren Aufstieg, den wir uns natürlich auch noch gleich zusammen anschauen. Er benutzt dabei dann die Adjektive findig, entschlossen, berechnend, aber eben auch rücksichtslos, machthungrig und vor allem teuflisch. Und damit sehen wir schon, dass er eine gewisse Perspektive einnimmt und seine Sichtweise doch stark beeinflusst ist eben von auch von der konfuzianischen Lehre und den Quellen, die wir eben auch heute noch haben über diese Zeit, über Wu Zetians Zeit. Und diese Sicht ist deshalb nicht unbedingt als westlich konservativ oder so zu bewerten. Denn wenn man sich wirklich diese Quellen anschaut, die eben damals und nach Wu Zetians Ableben dann zur Verfügung stehen, also Chroniken beispielsweise, dann kann man schon dieses Bild bekommen. Wie es dazu kommt, das schauen wir uns natürlich noch in der Geschichte an. Ja. Und David, ich dachte, du willst noch irgendwie was ergänzen oder erwähnen, aber jetzt habe ich es vielleicht schon vorweggenommen.
Eigentlich will ich noch nichts ergänzen oder erwähnen, aber ich denke, wir können folgern, dass sie nicht allzu gut wegkommt bei den Leuten, die über sie schreiben.
Ja.
Aber wie genau sie wegkommt, das musst du uns dann am Ende der Geschichte sagen.
Das stimmt, genau. Wir werden jetzt versuchen, eben möglichst unbefangen Wu Zetians Aufstieg zu betrachten. Ja. Das Ganze irgendwie versuchen, wertneutral zu erklären, was natürlich nie zu 100% gelingen kann. Dafür werde ich mich vor allem auf den Sinologen und zeitweise Gastprofessor der Chiang-Tong-Universität in Qian, damals Chang'an, stützen. Und das ist Jonathan Clements. Der wiederum hat insbesondere die Hauptquellen zu Wu Zetian durchforstet und das sind die Chroniken Altes Buch der Tang und Neues Buch der Tang. Aber er hat natürlich auch weitere Literatur gesammelt und war oder ist ja auch selbst vor Ort eben als Gastprofessor. Mhm. Nur eben auch jetzt den Hintergrund sozusagen zu erfahren, wie ich auf meine Sicht sozusagen der Dinge gekommen bin, denn ich bin kein Experte der chinesischen Geschichte und musste mich da auch erstmal einlesen.
Auch nicht der Tang-Dynastie?
Auch nicht der Tang-Dynastie.
Ich auch nicht.
Ja, du auch nicht. Wobei es bei dir eben ein bisschen näher liegen würde als Vertreter eines Lehrstuhls für chinesische Geschichte.
Die Neuzeit liegt mir näher, die auch der Fokus unseres Lehrstuhls ist. Allerdings, nicht so sehr um diese Dynastien, um die wir uns hier bewegen.
Ja. Ja, liest man die Biografie von Clements, so kommt man nicht drum herum festzustellen, dass für Wus Aufstieg tatsächlich ihre äußere Erscheinung, inklusive Auftreten aber auch, sehr entscheidend gewesen ist. Für den Kaiser Taizong war sie außerdem interessant, da er wie sie kürzlich einen Angehörigen verloren hatte und sie damit einen Schicksalsschlag miteinander teilen. Also so können wir uns das vielleicht vorstellen. Und vielleicht sah er sie sich deshalb, wie Clemens sagt, a crucial moment longer an als die anderen Frauen. Also diesen einen Moment länger hat er vielleicht dann auf Wu Zetian geschaut, weil er vielleicht auch ihre Geschichte kannte und sie natürlich diese Ausstrahlung hatte. Aber letztlich können wir hier, wie übrigens auch Expertinnen und Experten auf diesem Feld, nur mutmaßen, denn Quellen gibt es kaum. Eine Geschichte aber, eine Anekdote, die es uns überliefert. Und selbst wenn das nicht genauso geschehen ist, so zeigt es eben doch ganz gut den Charakter von Wu Zetian. Der Kaiser, der war nämlich ein riesen Pferdefan. Und während Wu gerade eine Pferdekoppel herrichtete oder dort Arbeiten nachging, näherte sich der Kaiser höchstpersönlich. Und der erwähnt dann in einem Gespräch beiläufig, dass er ein Pferd hat, das absolut unzähmbar ist. Dieses Pferd heißt der scheckige Löwe. Und er hat es eigentlich ziemlich lieb gewonnen, aber er weiß einfach nicht, wie er es zähmen soll. Wu lässt nicht lange auf ihre Antwort warten und sagt ganz selbstbewusst, dass sie genau weiß, wie sie diesen Hengst zähmen kann und sie braucht dafür auch nur drei Dinge. Eine metallene Peitsche, eine eiserne Gerte und ein Dolch.
Oh, okay. Ja,
Taizong versteht erstmal nicht so ganz, was sie damit eigentlich machen will und fragt sie natürlich deshalb. Und Wu Zetian, zu dem Zeitpunkt ja noch ein Mädchen im Teenageralter, antwortet dann daraufhin, erst werde ich diesen Hengst peitschen. Wenn das nicht hilft, werde ich dieses Pferd mit der Gerte auf seinen Nacken schlagen. Und wenn er immer noch nicht reagiert, werde ich ihm mit dem Dolch die Kehle durchschneiden.
Oh. Ja. Okay, das ist das Teuflische, was unser Historiker da wahrscheinlich meinte.
Ja, das ist richtig. Wie gesagt, ob diese Anekdote stimmt oder nicht, das wissen wir nicht so genau. Aber dass er sich jetzt zunehmend für sie interessiert, das ist unzweifelhaft. Und ja, ihr Charisma und vermutlich auch diese Schlagfertigkeit, was auch immer sie gesagt hat, die vergisst er auch nicht ganz so schnell. Selbst unter seinen über 120 Frauen, beziehungsweise Konkubinen nicht. ausschlaggebend, dass sie in den Fokus gerät, ist aber wahrscheinlich auch das nicht, sondern ein Umstand, für den sie überhaupt nichts kann. Denn wieder einmal wird der Kaiserpalast von Verschwörungen und Intrigen heimgesucht. Dabei müssen wir uns vorstellen, dass an so einem Kaiserhof tausende Menschen leben, die oft irgendwie miteinander verwandt sind, gleichzeitig aber auch in einem engeren Familienkreis Einfluss auf den Kaiser einzuüben versuchen. Das heißt, wir haben eigentlich eine sozusagen große Palastfamilie, aber da gibt es dann trotzdem immer wieder so einzelne Interessen. Und ein typisches Beispiel ist der Versuch, eine bestimmte Heiratspolitik auch zu betreiben, beziehungsweise Töchter mit potenziellen Thronerben zu vermählen. Weil immer der älteste Sohn des Kaisers ja eigentlich dann sozusagen den Thron erbt. Aber es ist eben so, dass der Kaiser auch sich darüber setzen kann und entscheiden kann, wer denn sein Thronerbe wird. Und deshalb versucht man eben von allen Seiten Einfluss zu nehmen auf diese Entscheidung. Frauen hatten, wie gesagt, eigentlich kein Mitspracherecht. Weder die Mütter noch die Töchter. Formal zumindest, beziehungsweise eben auch kulturell bedingt. Nach dem Zusammenbruch der Sui-Dynastie waren deren einflussreichen Familienangehörige inzwischen verbannt oder zum Selbstmord gezwungen worden. Aber die noch junge Tang-Dynastie war damit eben noch nicht vor weiteren Unruhen gewappnet. Denn vor allem in dieser Phase schaut man ganz besonders auf die Li-Familie. Das ist die Gründerfamilie der Tang-Dynastie. Und diese Li-Familie hatte ein irgendwie spezielles Verhältnis zu den Turk-Völkern, die sich eben außerhalb des chinesischen Reiches befanden, also im Norden und im Nordwesten und auch immer wieder China vor große Probleme gestellt haben.
Weil nomadische Völker vor allem, die gerne mal kriegerisch wurden oder waren.
Richtig, genau. Also wir müssen uns vorstellen, dass das chinesische Reich, der Kaiser, damals vor allem Kriege gegen die Türken bzw. die Turk-Völker geführt hat und auch vor allem im Osten gegen die Völker, die in Korea waren und dort gesiedelt haben. Also das waren so die entscheidenden Feinde zu dieser Zeit. Und die Lis, die waren aber teilweise so ein bisschen mit den Turkvölkern verbunden. Also es wird davon ausgegangen, dass es hier eine gewisse Blutsverwandtschaft gab. Und vor allem war es so, auch wenn das nicht gesichert ist, dass einzelne Familienangehörige ein Faible für die türkische Kultur hatten. Und damit brachten sie die junge Dynastie regelmäßig in Bedrängnis, weil das war eigentlich der Feind. Bekannt hierfür ist vor allem der bereits offiziell verkündete Thronerbe. Der hat nämlich Barbecues vor den Stadttoren veranstaltet, in Zelten übernachtet, türkische Gewänder getragen und vor allem offen mit seinen Freunden darüber diskutiert, wie man denn diese türkische Kultur auch in China etablieren könnte. Und das war natürlich auch für den Kaiser selbst und natürlich auch für die Minister, die das mit Argwohn gesehen haben, sehr gefährlich. Und Taichung erfährt dann auch davon von seinen Eunuchen und Agenten, von diesen Unruhen und davon, dass jetzt auch eine Rebellion gegen ihn geplant ist, der sich auch immer mehr Söhne anschließen von Konkubinen beziehungsweise seinen Frauen. Und ja, er kann das jetzt eben dank seines Doppelagenten auch aufdecken oder mehrere Agenten und Eunuchen und ja, greift jetzt zu einer ganz typischen Maßnahme und verbannt seine Söhne ins Exil. Außerdem ist es auch so, dass er Einzelne zum Selbstmord zwingt. Das ist auch eine ganz typische Bestrafung. Dasselbe passiert auch mit den Familienmitgliedern der Verschwörer. Sie alle werden jetzt vom Hof verbannt und von einer Beamtenlaufbahn damit ausgeschlossen. Und davon profitiert letztlich auch Wu Zetian. Und David, was meinst du vielleicht, inwiefern sie davon profitiert, von diesen Unruhen?
Weil die Konkurrenz geschmälert wird, denke ich mal, und sie damit aber ja immer noch da ist. Das heißt, einfacherer Zugang zum Kaiser, würde ich jetzt denken, ne, weil eben Konkurrentinnen weg sind.
Absolut richtig. Etliche Konkubinen und Hofdamen verlieren jetzt ihren Platz im Innern des Palastes und werden eben mitverbannt mit den anderen Familienmitgliedern durch diese Rebellion, die eigentlich die Prinzen angeführt haben. Wus Konkurrentenkreis hat sich jetzt also deutlich verkleinert. Sie ist aber weiterhin nur die Konkubine fünften Grades, zumindest auf dem Papier. Denn Ende des Jahres 648 wird sie bald zu einer der wichtigsten Personen für den Kaiser. Und vielleicht nicht, wie wir uns vorstellen, als Frau, die man vielleicht aus lüsternen Freuden gelegentlich aufsucht, sondern als Seelsorgerin. Taichung ist nämlich zu dieser Zeit sehr, sehr krank und an sein Bett gefesselt. Und an dieses Bett dürfen weder Minister noch andere hochrangige Beamte, mit Ausnahme ganz weniger Familienangehöriger und Wu Zetian. Es kommt aber noch jemand dazu. denn dort ist jetzt auch der neue Thronerbe zugegen.
Mhm.
Am Krankenbett, ja, man kann schon fast sagen, am Totenbett des Kaisers lernen sich die beiden kennen und kommen sich wohl auch näher. Obwohl das eigentlich strengstens verboten ist. Erstens ist Wu Zetian die Konkubine des aktuellen Kaisers.
Mhm.
Und zweitens hat der Thronerbe namens Zhao Zong eine Frau. Und ja, das macht das Ganze jetzt ein bisschen kompliziert. Aber es ist wohl mit großer Sicherheit so, dass die beiden jetzt nicht nur Freunde werden, sondern auch ja, eine Affäre haben.
Verbotene Liebe.
Verbotene
Liebe. Ein Klassiker.
Die Minister hatten sich vor allem für diesen neuen Thronerben auch entschieden, Zhao Zong, weil es so war, dass man bei ihm das Gefühl hatte, dass man ihm gut zureden konnte und er nicht unbedingt fähig war, selbst Entscheidungen zu treffen.
Ja, das ist natürlich praktisch, wenn man Einfluss nehmen kann.
Ja, also leicht zu beeinflussen und eben nicht sehr willensstark. Sicher ist, dass einige der hochrangigen Minister es ja ein paar Jahre später wahrscheinlich bereuen sollten, Zhao Zong den Thron im Jahr 649 anzubieten, denn dort in diesem Jahr würde dann den Thron besteigen im Alter von 21 Jahren. Für die 3 Jahre ältere Wu Zetian ist damit ja ihr Schicksal besiegelt. Sie kommt höchstwahrscheinlich, wie es zu dieser Zeit die Regel war, mit allen anderen Konkubinen in ein nahegelegenes Kloster, das sogenannte Kloster Ganji.
Sie bleibt nicht am Kaiserhof.
Sie bleibt nicht am Kaiserhof. Und damit haben wir eine Frage aufgelöst.
Ja.
Wer aber am Kaiserhof bleibt, das sind all die Konkubinen, die ein Kind bekommen haben.
Mhm.
Die dürfen also jetzt ein fürstliches, luxuriöses Leben weiterführen.
Ja.
Zwar in einem abgetrennten Bereich, aber für sie geht sozusagen das Leben dort weiter, während Wu Zetian jetzt zu einem Leben in Heilsamkeit ja, verdonnert ist.
Damit habe ich die Frage aber trotzdem falsch beantwortet.
Das
müssen wir schon so sagen.
Das stimmt, ja.
Okay.
Damit aber kann ich leben. Knapp daneben. Wu werden jetzt sehr wahrscheinlich die Haare geschoren, denn das war das typische Muster. Mhm. Sie muss jetzt auf den auch ihr so wichtigen Spiegel verzichten, denn das soll den Quellen nach ein ganz wichtiges Instrument für sie gewesen sein.
Ah, okay.
Und vor allem muss sie von jetzt an eben ein ja eigentlich ziemlich ambitionsloses Leben in Enthaltsamkeit führen. Und dabei, du kannst dir denken, dass das absolut nichts ist für sie. Und in der Art, also so ähnlich, ist wahrscheinlich die Geschichte von 90% der Konkubinen abgelaufen. Aber unsere Geschichte hört ja hier nicht auf. Sie fängt eigentlich erst hier so richtig an. Aber, ja, wir sind jetzt schon gut dabei.
Ja.
Und vielleicht merkt man auch hier nochmal, es geht hier vor allem um den Aufstieg. Also wir schauen uns am Ende natürlich auch noch an, wie die Regierungszeit aussieht. Aber es geht hier um diesen Aufstieg, den ich so faszinierend und spannend finde.
Mhm.
Aber dass es dazu kommt, das weiß sie wahrscheinlich am wenigsten. Denn sie geht längst davon aus, dass der neue Kaiser und ihr ehemaliger Liebhaber Zhao Zong sie vergessen hat. Und der zeigt sich trotz seiner eigentlich charakterlosen Charakterzüge doch eben relativ ja entscheidungsstark und möchte das Erbe seines Vaters jetzt ausbauen. Außenpolitisch heißt es, weiter Kriege gegen die Türken und Korea zu führen. Und innenpolitisch geht es darum, den Beamtenapparat auf ihn einzuschwören und beispielsweise Missernten sowie daraus resultierende Unruhen des Volkes irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Also das sind immer so die zwei großen Aufgaben eigentlich. Zhao Zong hat jetzt eigentlich alles, was er braucht in seinem Palast. Also lebt ein luxuriöses Leben, ist Kaiser von China, gibt Schlimmeres.
Mhm.
Aber für so eine richtig legitime Herrschaft braucht es eigentlich einen Sohn.
Ja.
Und zwar nicht von irgendeiner Konkubine im besten Fall, auch wenn das natürlich auch Prinzen sind, eigentlich automatisch, sondern von seiner Hauptfrau. Und es ist aber so, da können wir schon mal spoilern, dass sie ihm kein Kind, kein Sohn schenken kann, aber auch kein Kind im Allgemeinen. Und das, obwohl seine Konkubinen eine nach der anderen schwanger werden. Und jetzt ist es so, dass er sich eben umschaut und eine neue Lieblingsfrau hat, eine neue Lieblingskonkubine. Und das wird für seine Frau, die Kaiserin, Kaiserin Wang, jetzt zu einem großen Problem, denn sie hat Angst, dass sozusagen die Konkubine, dass sie, also der Sohn der Konkubine jetzt zum Thron erben wird.
Ja.
Sie hat nämlich inzwischen auch einen Jungen adoptiert. Und das ist jetzt offiziell eigentlich der Thronerbe. Aber wie gesagt, der Kaiser kann relativ frei entscheiden, wen er zu seinem Thronerben macht.
Ja, ist sie durchaus sehr realistisch in Gefahr. Das ist gut nachvollziehbar, dass sie da fürchtet, dass ja einiges, also auch Schlimmes widerfährt natürlich vielleicht, ne, wenn es zu einem richtigen Kampf darum kommt.
Das stimmt. Und sie heckt jetzt einen Plan aus, denn sie erfährt davon, dass der Kaiser sich zur einjährigen Trauerfeier mit einer gewissen Wu Zetian getroffen hat im Kloster Ganjie, denn dort findet diese Trauerfeier statt. Und erfährt auch, dass die beiden schon auch dort wieder so eine Art Verhältnis aufbauen. Und sie möchte jetzt Wu Zetian wieder als Hofdame einstellen am kaiserlichen Palast, als Konkurrenz zur anderen Konkubine, damit die beiden sich sozusagen ausstechen und ihr adoptierter Sohn tatsächlich auch der Thronerbe wird. Und das klappt zunächst mal. Also Wu Zetian kommt zurück und wird jetzt wieder zum absoluten Liebling des Kaisers, Zhao Zong. Das Blöde ist, Wu Zetian wird innerhalb von 3 Jahren laut den Quellen sogar 4-mal schwanger. Wahrscheinlich nur 3-mal, aber es ist klar, dass sie sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Kinder bekommt und darunter auch Söhne sind.
Ja.
Kaiserin Wang rudert deshalb wieder zurück und verbündet sich mit der einst so verhassten Konkubine.
Ui, das ist aber hier ganz schönes Ränkespiel, was sie da betreibt.
Und Quellen zufolge fragen sich jetzt die beiden, die jetzt gegen Wu Zetian sich so ein bisschen verschwören, wie es eine Frau aus einem nicht überaus bedeutenden Haus und bereits eingesetzte Konkubine es überhaupt schaffen kann, Zhao Zong den Kopf so zu verdrehen. Und sie wollen jetzt Wu Zetian diskreditieren und ja eigentlich auf irgendeine Art und Weise loswerden. Wu Zetian aber bekommt Wind davon, denn sie ist zurück im Palast wieder sehr, sehr schnell vernetzt. Ihr gelingt es, wie eigentlich vorher auch schon, sehr schnell Freundschaften zu schließen und auch Eunuchen und Hofdamen auf ihre Seite zu ziehen. Dafür hat sie scheinbar wirklich auch ein Händchen, was daran erkennbar ist, dass sie beispielsweise die vielen Geschenke, die sie vom Kaiser erhält, nicht behält, sondern die wichtigen Personen in ihrem Umfeld weiterschenkt sozusagen. Mhm. Also sie versucht sich da so ein richtiges Netzwerk aufzubauen und das ist ganz wichtig zu dieser Zeit. Und so erfährt sie eben auch von dem Plan eben der Frau des Kaisers und der anderen Konkubine. Als Wu Zetian im Jahr 654 eine Tochter zur Welt bekommt und sie kurze Zeit nach ihrer Geburt stirbt, und zwar nachdem die Kaiserin wohl in der Nähe der Gemächer gesehen worden ist, kommt sie dann auf die Idee, das auszunutzen. Als der Vater Kaiser Zhao Zong seine Tochter sehen möchte, ist sie nämlich tot. Und David, willst du vielleicht spekulieren, wie sie das jetzt ausgenutzt haben könnte?
Sie schwärzt die Kaiserin an.
Richtig, ja. Hm. Und laut Clemens lief das wohl so ab. Wu Zetian hat bereits ein krankes Kind eigentlich zur Welt gebracht, das kurz nach der Geburt gestorben ist. Und irgendwie hat sie dann eben erfahren, dass die Kaiserin wohl zugegen war. Und ohne zu zögern, auch weil sie eben so ambitioniert und zielstrebig gewesen ist, entschließt sie sich, die Kaiserin für den Tod ihrer Tochter verantwortlich zu machen und anzuschwärzen.
Das ist schon, ja, das ist schon heftig.
Und dieser Coup gelingt. Und der Weg dahin zu denken, dass sie vielleicht auch selbst irgendwie für den Tod der Tochter verantwortlich gewesen sein könnte, ist natürlich nicht sehr weit. Mhm. Und das wird eine Geschichte sein, die sie noch während ihren Lebzeiten verfolgt. Und es ist aber so, dass davon ausgegangen wird, beziehungsweise die Biografen, die ich jetzt sozusagen zu Rate gezogen habe, davon ausgehen, dass sie eigentlich nicht für den Tod der Tochter verantwortlich war. Wichtig ist in jedem Fall, dass sie wenig später im Jahr 656 tatsächlich zur ersten Frau, zur Kaiserin wird. Und das entgegen dem Rat etlicher Minister, die von dieser Entscheidung völlig übertölpelt werden.
Und was passiert mit der ehemaligen Hauptfrau des Kaisers?
Ja, das ist natürlich jetzt die entscheidende Frage. Kaiserin Wang und die Konkubine, die beiden Rivalinnen, werden auf Wunsch der Kaiserin schließlich hingerichtet. Hm. 100 Stöckenschläge müssen sie ertragen. Das ist eine ganz typische Bestrafung und das ist gleichzusetzen mit dem Tod. Mit ihrem letzten Atemzug aber stößt die Konkubine, die Konkurrierende, allerdings noch einmal einen fürchterlichen Fluch aus. Wu, du bist ein verräterischer Fuchs, der den Kaiser verhext hat und jetzt auf dem Thron sitzt. Ich hoffe, ich werde als Katze wiedergeboren und dass du, Hexe, als Ratte. Dann werde ich dir die Kehle durchbeißen.
Das ist ein ziemlich guter Fluch, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das kann man glauben oder nicht. Also nicht, dass das passiert ist, sondern dass sie das gesagt hat.
Ja.
Aber für Wu Zetian sorgt das jetzt dafür, oder irgendwie irgendwas in der Art, dass sie fürchterliche Albträume hat. Hm. Und dass sie dann erstmal die ganzen Katzen am Hof beseitigen lässt. Aber vor allem, dass sie dann ihren Mann dazu überredet bekommt, die Hauptstadt mit ihr zu verlassen. Mhm. Und Wu Zetians Geschichte verlagert sich dann in den Ostteil des Reiches, in die Stadt, die einige Jahre später dann auch die Hauptstadt des Ostens genannt werden sollte. Und das ist dann Luoyang. Hm. Und von dort aus konsolidiert das Herrscherpaar dann seine Macht. Vor allem Wu ist daran interessiert, mit allen Ministern und Hofangestellten, die gegen ihre Ernennung gewesen waren, kurzen Prozess zu machen. Einige von ihnen waren treue Anhänger und Verwandte der Li-Familie, aus der eben die ersten Kaiser der Tang-Dynastie stammten. Das Schicksal dieser Menschen ist größtenteils die Verbannung in ganz weit entfernte Provinzen oder eben der Zwang zum Selbstmord. Dann konnten zumindest die Familienangehörigen noch ihren Besitz behalten, wenn eben derjenige dann auch Selbstmord beging. Als die Lage am Hof sich dann wieder beruhigt und feindlich gesinnte Minister durch Vertraute ausgetauscht sind, kommt es in Wus Biografie zu einem zwischenzeitlichen Höhepunkt. Also man kann zumindest spekulieren, dass sie auch selbst in der Rückschau das jetzt als Höhepunkt gewertet hätte. Denn mit ihrem Ehemann und einem verkleinerten Hofstaat besucht sie jetzt ihre Geburtsstadt, Wenshui. Und wahrscheinlich voller Stolz präsentiert sie sich selbst den Schaulustigen, aber natürlich auch mit dem Kaiser zusammen. Und das stelle ich mir selbst sehr eindrucksvoll vor, wenn dann auch die Nachbarn und die alten Freunde sozusagen zugegen sind.
Ja.
Und die einst, ja, so wahrscheinlich unscheinbare junge Frau und junges Mädchen jetzt plötzlich die Kaiserin ist.
Ist natürlich, also für sie persönlich ein Triumph, ist auch eine starke Machtdemonstration. Ich stelle es mir so vor, wie wenn du beim Abi-Treffen auftauchst nach 10 Jahren und du bist Bundeskanzler.
Ja,
so ungefähr.
Ja.
Also höher hätte sie ja nicht aufsteigen können, das muss man wohl sagen.
Eigentlich nicht, ne?
Außer
aber
sie würde
es geht
jetzt
noch weiter.
Einen letzten weiteren Schritt tun.
So ist es. Und es ist so, dass die Freude, die sie wahrscheinlich dafür spürt hat, auch nicht sehr lange anhält. Denn bereits auf dem Rückweg nach Luoyang erkrankt Kaiser Zhao Zong. Und es ist unbekannt, woran er wirklich gelitten hat. Von Multiple Sklerose über Blindheit, Hustenanfälle und Epilepsie wird eigentlich alles in den Ring geworfen.
Mhm.
In jedem Fall ist er jetzt fast regierungsunfähig und Zhao Zong bittet deshalb seine Frau darum, ihn bei politischen Entscheidungen zur Seite zu stehen. Und das ist ein absolutes Novum und in einer patriarchal dominierten Welt absolut ungewöhnlich. Aber Wu Zetian gilt eben auch als überaus intelligent und entscheidungsstark. Die ersten 5 Jahre muss sie sich während den Versammlungen mit dem Minister noch hinter einem gelben Vorhang verstecken, denn offiziell darf sie nicht dabei sein und mitreden. Aber für die ranghöchsten Minister ist längst klar, wer von jetzt an tatsächlich die Geschicke des Reiches lenkt. Alle wirkliche Macht unter dem Himmel liegt bei ihr, heißt es in einem zeitgenössischen Bericht eines Ministers. Die Minister aus übrigens insgesamt 6 Ministerien unterstehen jetzt eigentlich nur noch formell dem Kaiser, dem Mann, aber die Entscheidungen zu außen- und innenpolitischen Angelegenheiten, die trifft jetzt eigentlich nur noch Wu. Außenpolitisch beschäftigt das Herrscherpaar bzw. Wu weiterhin die Invasion Koreas und das so lange, bis es eben 665 dann erstmals gelingt, sozusagen Korea, einen Großteil von Korea dann tatsächlich erfolgreich zu erobern. Innenpolitisch kämpft Wu tatsächlich weiterhin um Anerkennung. Denn der Kaiser war trotz Krankheit noch sehr aktiv, wenn es um Affären mit anderen Konkubinen ging. Und Wu wollte natürlich um jeden Preis vermeiden, dass sie ihr Ansehen verliert, wie es vielen anderen Kaiserfrauen ergangen war, weshalb sie sich auch auf etliche erotische Spielchen einließ, auf die ich aber jetzt gar nicht näher eingehen werde, weil wir das auch nicht so genau wissen. Aber sicher ist, dass sie jetzt irgendwie was tun muss, um sozusagen ihren Ehemann irgendwie bei der Stange zu halten. Und das wird das wahrscheinlich auch eben mit integriert haben. Auch nach außen hin wollte sie immer zeigen, dass sie zu Recht die Kaiserin ist. Und da gibt es natürlich nichts Besseres, als das bei einem Fest zu demonstrieren, würde ich sagen. Vor allem, weil das Land nach dem Sieg in Korea und jetzt einer Reihe von guten Ernten so gut dasteht wie ganz selten.
Mhm.
Ich meine, insgesamt ist die Tang-Dynastie ja auch dafür bekannt, das goldene Zeitalter in Chinas zu sein.
Ja.
Und dafür sorgt durchaus eben auch Wu Zetian, das kann man schon sagen. Der chinesische Kaiser, der gilt, wie vielleicht auch einige von euch wissen, du sicher auch, David, gilt als Mittler zwischen den Welten oder Elementen, beziehungsweise zwischen Himmel und Erde.
Natürlich.
Und so wurde im Jahr 666 ein sogenanntes Feng-Shan-Fest veranstaltet. Das ist bis dato ein Fest, das ausschließlich Männern vorbehalten war und bei dem in einem langen Prozessionszug in den entsprechenden heiligen Städten den 3 wichtigsten religiösen Persönlichkeiten gehuldigt wird. Bezogen eben auch auf die 3 zentralen Religionen. Und vielleicht weißt du auch, wer dazugehört, David?
Also, also Konfuzius, Buddha und Laozi.
Ja, sehr gut. Richtig, genau. Begründer des Daoismus.
Daoismus,
ja. Und
Es überrascht jetzt wahrscheinlich keinen mehr, wenn ich sage, dass WZTN, obwohl das eine reine Männerveranstaltung war,
ja,
dass WZTN auch zugegen war und dass sie den Minister davon überzeugen konnte, eben selbst auch eine große Rolle zu spielen. Und Herr Clemens, finde ich, hat es ganz schön formuliert, also wieder der Biograf und Sinologe. Wu had hijacked one of the most important religious ceremonies in the history of the world.
Mhm, mhm.
Und da merken wir natürlich, dass er dick aufträgt. Und ja.
Also manchmal kann man dick auftragen. Ich würde sagen, in dem Fall, also doch, ja, das kann man schon sagen.
Ja, also wenn man bedenkt, dass die letzte dieser Zeremonien zu Zeiten der Han-Dynastie gefeiert worden ist, also über 600 Jahre her.
Wir haben das vermutlich mächtigste Reich der Welt vielleicht zu diesem Zeitpunkt.
Ja, und das Fest insgesamt in der gesamten chinesischen Geschichte nicht so oft gefeiert worden ist, obwohl es zu den wichtigsten gehört, zeigt es natürlich auch, wie es steht um China eben zur Zeit, als Wu Zetian eigentlich die Regentin ist. Über die nächsten 17 Jahre verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Kaisers weiter. Wahrscheinlich bedingt auch durch mindestens einen Schlaganfall. Und das hat zur Folge, dass Wu auf Wunsch des Kaisers das Versteckspiel hinter dem Vorhang sein lässt und tatsächlich jetzt als Regentin auftritt und das auch nicht mehr geheim hält. Ende des Jahres 683 stirbt Zhao Zong dann im Alter von 55 Jahren. Vor seinem Tod aber hat er ein ganz, ganz wichtiges Testament verfasst, in dem es heißt, dass seine Frau in allen schwierigen Fragen zu konsultieren ist. Denn David, was drohte ihr eigentlich jetzt, wo der Kaiser vielleicht tot war?
Wieder ein Krieg oder ein sehr intensiver Kampf um die Nachfolge.
Ja, und vor allem auch wieder das Abschieben in einen anderen Teil des Palastkomplexes.
Ach so, für sie, ja, genau. Aber auch allgemein, ja, also der nächste Kaiser muss ja irgendwie gefunden werden. Das ist ja immer dann ein Moment, wo es sehr oft auch in der chinesischen Geschichte zu starken Konflikten kommt.
Absolut, absolut. Und ihr droht eben ganz, ganz konkret, dass sie völlig in Vergessenheit gerät und politisch überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil man sie nicht mehr braucht. Und deshalb ist diese Formulierung ganz wichtig und dieses Testament. Weil die Thronerben, beziehungsweise der Thronerbe, aber es werden dann mehrere darum kämpfen, wie wir es uns schon denken können, Wu Zetian nicht einfach sozusagen weglassen können oder ignorieren können.
Ja.
Sie muss jetzt wirklich als Ratgeberin fungieren, denn dieses Testament, also diese Ordnung, dass man die beibehält, das ist ganz wichtig am kaiserlichen Hof. Also weil wir uns vielleicht immer denken, ach ja, das können sie doch trotzdem irgendwie verdrängen.
Das ist gut, dass du es sagst, ja, aber sie können sich nicht darüber hinwegsetzen.
Nee, nicht so leicht, weil es eben ganz viele Vertreter gibt, die das versuchen zu beschützen und vor allem, weil Wu Zetian noch sehr, sehr viele Unterstützer hat.
Ja.
Weil es gibt diese Momente, wo man das natürlich dann wieder irgendwie links drehen kann.
Mhm.
Die gibt es auch in der chinesischen Geschichte. Mhm. Das heißt, man muss schon irgendwie auch Unterstützer um sich schauen können, aber die hat Wu Zetian.
Also sie hat diese sehr starke Partei, auf die sie setzen kann. Ne?
Und damit tun sich ihre Söhne sichtlich schwer, dass sie sozusagen diese Position hat und dass sie jetzt auch noch respektieren und mit einbinden müssen.
Mhm.
Und vor allem die Familien ihrer Frauen wollen eine Kaiserinwitwe als Entscheidungsträgerin ungern dulden, denn die wollen ja auch versuchen, Einfluss zu nehmen auf den Kaiser. Und es passiert, was passieren muss. Zwischen den Söhnen entbrennt ein Machtkampf, bei dem einer stirbt und zwei verbannt werden. Das ist die Kurzfassung.
Mhm.
Übrig bleibt der jüngste Sohn Wu Zetiens und im Jahr 684 wird er Kaiser. Aber er wird ein Marionettenkaiser und zwar von der Kaiserin Witwe. Denn sie hat bei dem Machtkampf vorher durchaus auch ihre Finger im Spiel und schafft es jetzt eben, jemand auf den Thron zu setzen, der ihr eigentlich gehorcht und sozusagen aus der Hand frisst. Und sie macht daraus kein Geheimnis. Also er wird jetzt im Palast einer Halle zugewiesen, beziehungsweise einem Bereich zugewiesen, also der Kaiser, weit weg von den Versammlungshallen und dort, wo überhaupt Politik eigentlich gemacht wird. Und das ist natürlich bezeichnend. Und lässt es aber über sich ergehen, weil er genügsam ist und seiner Mutter vertraut. Genau. Und trotzdem ist es natürlich jetzt so, dass man sich fragt, ja, wie schafft sie das, sich eigentlich über den Kaiser zu stellen? Also wie kann es sein, dass die Minister und die ganzen Ratgeber das eigentlich akzeptieren?
Ja.
Und die Biografen Pao Tao und Hong Le gehen davon aus, dass die 58-jährige Regentin, kurz gesagt, regierungstechnisch einfach mehr drauf hatte und viel erfahrener war und schon gezeigt hatte, dass sie es konnte. Sie hatte vor allem in Krisenzeiten bewiesen, dass sie mit volksnaher Politik, die vor allem Bauern und Handwerkern zugute kam, eben bestimmte Krisen überwinden konnte und auch Reformen einleiten konnte, die selbst den Adligen auch zugute kamen. Also sie hatte diese Mischung eigentlich ganz gut drauf und vor allem waren sie wahnsinnig beliebt bei der Bevölkerung. Durch unter anderem dieses Fest auch, das sie gemeinsam mit dem Kaiser gefeiert hatte.
Ja, also pragmatisches Handeln, Aktivität, dass sie zeigt, was sie kann. Das haben wir relativ oft. Und Victor, erinnert dich das vielleicht auch an eine andere Herrscherin? Jetzt kann ich dir auch mal noch eine Frage stellen, die eigentlich ganz ähnlich dann in ähnlicher Situation auch über ihren Sohn geherrscht hat, von der wir mal eine Folge hatten.
Ja, jetzt wo du es sagst, aber ich glaube, mir kommt der Name nicht.
Ja, anderer Kontinent.
Nee, sag's nochmal, kannst du auch die Folge empfehlen.
Es erinnert sehr stark an Hatschepsut.
Ach ja.
Denn wir wissen nicht ganz genau, wie es abgelaufen ist, aber sie hat ziemlich sicher sehr lange Zeit entweder alleine oder gemeinsam mit ihrem Sohn Thutmosis geherrscht. Und also es gibt sehr, sehr viele Parallelen, finde ich. Und es ist auch nicht der einzige Fall. Es kommt häufig vor, dass auch, obwohl eigentlich Königinnen oder Frauen nominell nicht diese Macht haben dürften, sie es dann doch schaffen und eben dadurch, dass sie zeigen, was sie können, durch Pragmatismus, durch kluges Handeln und einfach Effizienz, die alle anderen einsehen, es doch schaffen, die Situation zu behaupten. Und Hatschepsut ist eben auch noch ein anderes Beispiel. Es gibt noch mehr. Es gibt einige Beispiele.
Ja. Ja, sicher ist, dass sie es mit deutlichem Abstand schwieriger haben als ihre männlichen Homologen sozusagen, dass sie eben genau diese Fähigkeiten beherrschen müssen, von denen du gesprochen hast. Und dieses pragmatische Vorgehen, positiv ausgedrückt, oder man kann sicherlich teilweise auch sagen, brutal. Ohne geht es auch einfach nicht. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht alle mit dieser Situation einverstanden waren. Also, dass sie sozusagen nicht nur uneingeschränkt an der Macht war, sondern dass auch alle sie unterstützt haben und es toll fanden, dass Wu Zetian hier die Regentin ist. Vor allem die Lis fühlen sich hintergangen und befürchten einen weiteren Machtverlust, solange Wu Zetian eben Regentin ist. Von der westlichen Hauptstadt Chang'an aus betreiben sie jetzt eine Hetzjagd gegen die Kaiserin. In diesem Zusammenhang entstehen dann übrigens die zahlreichen Gerüchte um Wu Zetian, die wahrscheinlich eben bereits zu ihren Lebzeiten umgeben. Also verkürzt lauten die Anschuldigungen: Wu Zetian hat ihre Tochter umgebracht, Wu Zetian ist grausam, Wu Zetian ist ausschweifend und unmoralisch, Wu Zetians Stellung ist mit der konfuzianischen Lehre nicht vereinbar, eine Frau auf dem Thron bringt Unglück. Und Wu Zetian lässt das aber nicht auf sich sitzen und etabliert eine sogenannte Geheimpolizei. Gleichzeitig werden alle polizeiähnlichen Sicherheitsorgane ausgesetzt, also alle anderen, womit sie de facto den Lis den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dass sie das überhaupt tun kann, zeigt eben auch, was für eine Unterstützung sie hat, also wie etabliert sie inzwischen ist. Und es dauert nicht lange, dass sie die Verschwörer auch gefasst. Und die werden, wenn nötig, auch unter Folter bekennen, dass sie schuldig sind. Die meisten werden ins Exil geschickt, viele aber werden auch hingerichtet. Quellen berichten, dass aus Gründen der Abschreckung Wu Zetian die Hauptverschwörer sogar vierteilen ließ. Eine eigentlich ja längst vergessene Hinrichtungsmethode oder längst nicht mehr angewandte Hinrichtungsmethode zu dieser Zeit. Wie grausam Wu Zetian wirklich war, können wir jetzt hier nicht endgültig auflösen. Das geht leider nicht. Dass sie aber vor Gewalt nicht zurückschreckt, um ihre Politik durchzusetzen, das ist sicher unbestritten. Aber das gilt mit Sicherheit eben auch für die Kaiser, die vor ihr geherrscht haben und für die Kaiser, die nach ihr geherrscht haben. Also da unterscheidet sie sich nicht im geringsten, denn wir hatten ja auch von der Episode gehört, wo am Tor eben auch sozusagen Vorvorgängerkaiser eben dort seine Macht auch durchgesetzt hatte und seine Brüder umgebracht hat.
Ja.
Es ist klar, dass Wu Zetian ziemlich rücksichtslos gewesen ist, wenn es um jede Form von Opposition ging. Aber es ist ebenso klar, dass sie in der Lage war, diejenigen zu vereinen, die ihr Ideal einer effizienten Regierung teilten. Das sagen auch die Biografen Pao Tao und Hong Le. Im Jahr 684 macht sie eine schicksalshafte Begegnung, also Wu Zetian. Und das mit einem buddhistischen Mönch und selbsternannten Kosmetikhändler, Xu Huai. Seine Waren wie Lippenstift und Nagellack, aber vor allem auch er als Person, waren ihr von der Schwester ihres verstorbenen Mannes empfohlen worden. Und wir können uns vorstellen, dass die beiden jetzt nicht nur seine Freunde werden, sondern eben auch eine Beziehung haben. Er kommt jetzt also tatsächlich oder wird jetzt tatsächlich an den Palast eingeladen. Das Problem ist, damit er überhaupt sich sozusagen mit ihr treffen darf und in ihre Gemächer darf, muss er eigentlich kastriert werden.
Ja, zum Eunuchen werden.
Ja, denn kein zeugungsfähiger Mann durfte ihre Räume betreten. Da macht sie ihn kurzerhand zum Priester. Also auch da findet sie eine findige Lösung. Und das eines nahegelegenen Klosters. Und dort sehen sie sich dann relativ regelmäßig. Dann an einem Frühlingstag im Jahr 688 wird sie aufgeregt zu ihrem neuen Freund eilen. und das in das nahegelegene Kloster eben. Denn eben erst hatte ihr Neffe ihr eine unglaubliche Prophezeiung überreicht. Und zwar, dass eine weise Mutter über die Menschen herrschen werde. Stichwort eben Einleitung. Wenig später kennt wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung des chinesischen Reiches die Prophezeiung. In einer festlichen Zeremonie, bei der Gesandte aus allen Ecken Chinas, ja Asiens kommen, also selbst von den tributpflichtigen Völkern, wird in Luoyang, also in der Hauptstadt, der östlichen Hauptstadt sozusagen, dieser wundersame Stein feierlich auf einem Altar ausgestellt. Mhm. Wir müssen uns vorstellen, dass zu diesem Ereignis und der fast göttlichen Erhebung Wu Zetiens tausende Menschen anwesend waren. Bestärkt durch die Anerkennung und vielleicht auch durch die Prophezeiung, von der wir nicht wissen, ob sie wirklich geglaubt hat oder ob sie sie selbst initiiert hat, fasst sie jetzt auf jeden Fall den Entschluss, die Tang-Dynastie endgültig zu stürzen. Sie will alleine und das auch rechtmäßig regieren. Dafür muss sie einerseits die konfuzianischen Traditionen wahren und das Patriarchat in Regierungskreisen zulassen, weil sie braucht ihre Minister. Andererseits will sie sich mit einer stärkeren Betonung der buddhistischen Tradition bei der Bevölkerung beliebt machen. Bekanntermaßen war der Buddhismus zu dieser Zeit sehr, sehr beliebt in der Bevölkerung, Bevölkerung auch außerhalb der Palastmauern. Als sie eines Tages im Jahr 690 mal wieder im Kloster von Huayi ist, ihrem Liebhaber, berichtet ihr dieser aufgeregt, dass er einen ganz besonderen buddhistischen Text gefunden hat mit dem Titel Große Wolke Sutra. Der Titel ist erstmal uninteressant, aber in diesem Text ist die Rede von der letzten Inkarnation Buddhas als Frau. Und das ist natürlich großartig für Wu Zetian und der Versuch, sich selbst irgendwie auch zu legitimieren und ihre Rolle. Und unter dieser Frau, der Göttin Maitreya, sollten dann auch noch alle zukünftigen Ernten sehr reich ausfallen. Und ganz klar ist, dass sie jetzt diese Geschichte, diesen Text so schnell zu verbreiten versucht, wie es nur geht. Also an allen Ecken im ganzen chinesischen Reich. Jeder soll davon erfahren, was sie dann, wenn sie tatsächlich dann auch eines Tages Kaiserin ist, und zwar Kaiserin als alleinstehendes Merkmal und nicht nur als Frau des Kaisers, dass sie dann eben dafür sorgt, dass es den Menschen gut geht. Diese Schrift, also Sutra, wird jetzt eben bis in die entlegensten Winkel des Landes verbreitet. Und außerdem lässt sie eine neue gigantische Audienzhalle errichten und in der Mitte von dieser Audienzhalle thront dann eben diese weibliche Gottheit Maitreya, eine buddhistische Gottheit. Und damit, mit diesem letzten Zeichen, ja, ist dann auch wirklich die Zeit gekommen, den Schritt zu wagen, jetzt sich zu erheben. Sie bittet jetzt ihren treuen Neffen im Jahr 690 darum, ihr eine Anfrage zu einem Dynastiewechsel zu machen. Und wie es der Brauch verlangt, lehnt sie die Bitte zweimal ab, bis dann alle Minister, alle überlebenden Tang-Verwandten der Li-Familien, die wichtigsten Mitglieder der buddhistischen und taoistischen Zentren sowie der Kaiser höchstpersönlich diese Bitte äußert und unterschreiben sozusagen. Und dann nimmt sie an. Mhm. Im Sommer des Jahres 690 ist die Dynastie der Tang beendet. Am 9. September des Jahres ruft Wu Zetian die Dynastie der Shu aus. Ein damaliger Geschichtsschreiber namens Shu soll zur Begründung für den Namen Shu Folgendes in einer Rede unter anderem dann auch gesagt haben. Wie ich, euer ergebener Diener Shu, herausgefunden habe, geht die alte und ruhmreiche Familie der Wu bis zu den ersten Herrschern der Shu-Dynastie zurück, die vor vielen Jahrhunderten zu Beginn der glorreichen Geschichte des Kaiserreichs die Geschicke unseres Landes lenkten. Aus Anlass dieser Entdeckung haben die Kaiserin und der junge Kaiser erklärt, dass die Dynastie nun den Namen Shu tragen soll. Daher also der Name, und unmittelbar nach der Rede bricht dann in der Menge Jubel aus und ja, sie ist jetzt wirklich an ihrem Höhepunkt angekommen und es beginnt ihre eigene Dynastie. Mhm. Also unglaublich. Ja. Und Wu Zetian genießt jetzt auch ihre ersten Jahre als uneingeschränkte Kaiserin. Sie veranlasst Feste und aufwendige Musikshows und ist dabei wohl selbst als Komponistin auch aktiv.
Okay.
Wir nochmal merken, wie vielseitig sie auch ist, wie gut ausgebildet sie auch in vielen Bereichen ist. Und gleichzeitig festigt sie weiterhin die buddhistischen Traditionen. Sie selbst ist ja sehr gläubig und schreckt deshalb gleich doppelt nicht vor Großprojekten zurück. Sie hat ja diesen einen gigantischen Tempel bauen lassen, aber sie lässt auch Buddha-Statuen errichten, und zwar en masse. Die größte ist ganze 17 Meter hoch. Aber das Ganze kostet ziemlich viel Geld und ist nur durch Steuererhöhungen finanzierbar. Ihre Beliebtheit büßt sie deshalb zunehmend ein. Da bringt es auch nichts, dass alle Chinesinnen und Chinesen an einem sogenannten Herzstein ihre Sorgen loswerden können. Mhm. David, ich weiß noch nicht, ob du von diesem Herzstein gehört hast. Mhm. Das ist, also ich würde das ja auch nur ganz kurz erklären. Ja. Im Prinzip ein Stein, der in der Mitte von einer Audienzhalle steht. Und ein Stein, der innen irgendwie ausgehöhlt sein muss, weil da sitzt ein Beamter an seinem Schreibtisch und hat einen Stift in der Hand. Und dann darf eben jeder Bürger, jede Bürgerin in diesen Audienzsaal reingehen, ist sozusagen unbeobachtet, anonym und darf seine Sorgen diesem Stein kundtun. Ja, ja. Und dieser Beamte, der eben da sitzt, der hat ordentlich was zu tun und schreibt alles mit. Mhm. Tatsächlich sagt man sich, dass Fu Zetian zeitweise alle Berichte selbst gelesen haben soll. Natürlich ist es so, dass viele Bauern irgendwo im Norden oder Westen des chinesischen Reiches nie irgendwie zu diesem Stein gegangen sind, weil es viel zu kostspielig ist, dahin zu gehen. Aber ich finde, es ist eine ganz interessante Anekdote, beziehungsweise ich glaube, das ist gar keine so richtige Anekdote, sondern das kann man auch durchaus quellentechnisch nachweisen. Aber auch das ist eben so, dass das jetzt nicht mehr den Effekt bringt, dass sie jetzt unglaublich beliebt ist. Also es ist auch nicht so, dass sie jetzt verhasst ist, aber diese Steuererhöhung, diese Kosten für diese Großprojekte, das sorgt schon auch für Unverständnis in der Bevölkerung. Landreformen zugunsten der ärmeren Bevölkerungsschichten oder Verwaltungsreformen zugunsten einer Beamtenlaufbahn, die neben der Herkunft auch Talent und Fähigkeit berücksichtigt, das wiederum macht sie etwas beliebter bzw. sorgt dafür, dass ihre Herrschaft relativ stabil bleibt. Auch außenpolitisch ist sie durchaus erfolgreich, denn ihre Generäle behaupten sich gegen die Turkvölker. Und das ist ja so, dass die eben weiterhin die Grenzen bedrohen. Das geht ja über einen längeren Zeitraum so, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Aber der nächste Rückschlag, der lässt nicht lange auf sich warten. Ihr geliebter Huai wendet sich nämlich von ihr ab, wahrscheinlich aus Eifersucht, denn Wu gibt sich nicht nur mit ihm ab. Um seinen Ärger Luft zu verschaffen, legt er im wichtigsten Tempel von Wu Zetian, den sie selbst erbaut hat, ein Feuer. Und das ist nicht so schlau, denn es kommt raus, dass er es war, er wird überführt und wird letztendlich hingerichtet. Um diese Krise zu überwinden, ruft sie 699 ihre Familie zusammen. Auch diejenigen, die sie vor Jahren ins Exil geschickt hat, auch die werden jetzt eingeladen. Denn sie will jetzt dafür sorgen, dass sich alle wieder miteinander versöhnen. Sie ist inzwischen über 70 Jahre alt und das Alter geht auch an ihr nicht spurlos vorbei und sie will dafür sorgen, dass nach ihrem Tod keine Streitereien ausbrechen, denn sie kennt das ja nur zu gut. Sie war jetzt bei vielen Kaisern mit dabei. Und es ist vor allem so, dass sie einerseits ihre Söhne des Li-Clans, also ihre Söhne, die sie mit dem Kaiser Zhao Zhang hatte, dass die sich eben mit der Wu-Familie sozusagen anfreunden sollen. Mhm. Und die Wus, das sind diejenigen, die eigentlich hauptsächlich in der Regierung sind. Aber sie schafft es nicht, beide Seiten richtig zu trennen, sodass die Lis, die eben zur Tang-Dynastie gehören, weiterhin auch eine Rolle spielen am Hof. Und im Herbst des Jahres 704, dann zu diesem Zeitpunkt, wird Wu Zetian dann ernsthaft krank. Und sie kann keine offiziellen Aufgaben mehr übernehmen und zieht sich in einen ruhigen Teil ihres Palastes in Luoyang zurück und kann eigentlich nur noch zuschauen, was passiert. Und überträgt die Regierungsaufgaben zunächst zwei jungen Brüdern, die mit denen sie nicht verwandt ist, die auch mit den Lis und den Wus nichts zu tun haben. Mhm. Die beiden hatten sie vor etwa 8 Jahren mit ihrem Gesang, ihrer Musikalität und wohl auch ihrem Aussehen entzückt und sie hatte die beiden ohne Absprache mit den Beratern zu ihren wichtigsten Ministern gemacht.
Und adoptiert oder wie sind die zu ihren Brüdern geworden?
Nee, sie ist ja noch am Leben. Das heißt, sie ist weiterhin Kaiserin, Huangdi sozusagen, also weiterhin diejenige, die das Sagen hat. Aber wie damals eben der Kaiser ihr sozusagen gesagt hat, dass sie jetzt die Regierung übernehmen soll, beziehungsweise die Geschäfte, übergibt sie jetzt eben dass diesen beiden Brüdern, die als ihre Minister gelten.
Ich meine, waren das wirklich ihre Brüder oder hat sie die adoptiert?
Ah, nee, das sind nicht ihre Brüder, das sind zwei Brüder.
Ach so, okay, ja.
Genau.
Verstehe.
Ich wollte jetzt nicht zu viele Namen nennen, deshalb. Ja.
Okay, also nicht, haben nichts mit ihr zu tun, ihre leiblichen Familie, sondern nein. Die hat sie
das sind zwei junge Männer in ihren 20ern,
okay.
Also alt wie du, David, ungefähr, die Lust haben, jetzt auch die Regierungsarbeit zu übernehmen.
Okay.
Das Problem aber haben, dass es einige Leute gibt, die das nicht so toll finden, dass zwei Emporkömmlinge jetzt
natürlich
das Sagen haben. Und ja, wir können uns vorstellen, dass die auf die beiden nicht so gut zu sprechen waren, die Lis, aber auch die Wus. Und unmittelbar nach dem Ausbruch der Krankheit Wu Zetians geht es deshalb dann auch ganz schnell. Im Auftrag der tangtreuen Familie einer Schwiegertochter Wu Zetians werden die beiden Brüder umgebracht. Als Thronfolger wird der zweite Sohn Zhao Zongs und Wus eingesetzt. Eine Rückkehr zur Tang-Dynastie ist damit gesichert. Denn dadurch, dass es der Sohn eben Zhao Zongs und Wus war, gehörte er zur Familie der Li. Wu Zetian kann diesem Treiben nur noch zuschauen. Sie kann nicht mehr eingreifen und sie will auch nicht mehr eingreifen. Am 16. Dezember 705, im Alter von 81 Jahren, stirbt sie dann. Kurz vor hatte die einzige Frau auf dem chinesischen Thron noch allen ihren früheren Feinden vergeben. Sie hatte außerdem den Wunsch geäußert, neben ihrem verstorbenen Ehemann Zhao Zong beerdigt zu werden und dass ihre eigene Ahnentafel im Ahnentempel des Hauses Tang angebracht werden solle. Wenn wir heute den Geist von Wu Zetian noch spüren wollen, dann ist ein Besuch des Qianling-Mausoleums empfehlenswert. Denn dort, 80 Kilometer nördlich der Stadt Qian, wurde sie bei ihrem Gatten begraben. Das ist einmalig in der Geschichte Chinas, dass zwei kaiserliche Regenten beieinander begraben liegen. Am Eingang des Grabes ragen zwei große Gedenksteine, wirklich meterhohe Gedenksteine, für die beiden verstorbenen Kaiser heraus. Und auf Zhao Zongs sind seine großen Taten und sein nobler Charakter eingemeißelt sozusagen, eingraviert, eingemeißelt. Wu Zetiens Grabstein ist ebenso imposant und mit zwei geschnitzten Drachen an der Spitze und wirklich Meter hoch. Also tatsächlich stehen ja diese Grabsteine noch und ich werde natürlich auch ein Bild oder wir werden auch Bilder veröffentlichen auf unseren sozialen Medien.
Aber
entscheidend ist ja, wie dieser Grabstein aussieht oder ob was auf dem Grabstein steht oder nicht und was drauf steht. Und es steht gar nichts drauf. Es steht tatsächlich gar nichts drauf. Damit haben wir eine Frage aufgelöst. Knapp daneben.
Ja.
Und in der chinesischen Tradition war es die Aufgabe der Nachfolger, Kaiser oder Minister, hier eine Beschreibung der Erfolge und der Person einzuritzen. Aber das sollte im Falle von Wu Zetian nie geschehen. Vermutlich, weil sich die Erzählung durchsetzen sollte, dass Wu Zetian eine grausame und ausschweifende Kaiserin gewesen ist und man deshalb keine Worte gefunden hat, um sie ja in ein positives Licht zu rücken. Dabei ist es, und da sind wir am Fazit angekommen, in Wirklichkeit so, dass sie letztlich nicht groß anders als ihre männlichen Alter Egos gehandelt hat, und zwar vor und nach ihr. Wu Zetian war eine außergewöhnliche Frau. Dank ihrer Ausstrahlung, ihrer hervorragenden Menschenkenntnis, ihres politischen Scharfsinns und ihrer rücksichtslosen Vorgehensweise gegenüber ihren Feinden gelang es ihr, den Widerstand des konfuzianischen Establishments zu überwinden. Mit einer von Prophezeiungen durchdrungenen Aura des Übernatürlichen schaffte sie es, das Volk für sich zu gewinnen und damit rechtmäßig zu herrschen, als erste, letzte und einzige Frau. Und damit sind wir am Ende dieser Geschichte angekommen über Wu Zetian. Und ich übergebe an dich, David.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, bevor ich noch was sage, lösen wir noch die zweite Frage auf. Denn da ging es ja darum, was entscheidend war dafür, dass sie zur Kaiserin wurde. Und ich glaube, Victor, da habe ich auch daneben getippt. Kann das sein?
Ja, gut, dass du es erwähnst. Ich hatte es ganz vergessen im Eifer des Gefechts in der Vorbereitung dieser Folge. Es ist tatsächlich der Tod der Tochter.
Ja.
Denn sie nutzt das wahrscheinlich ja strategisch, taktisch klug aus und beschuldigt dann die Kaiserin, um sie dann zu ersetzen und selbst zur Kaiserin zu werden.
Da habe ich dann doch ganze 0 von 3 richtige Fragen gehabt. Aber das ist okay, da muss man auch leben können. Ich habe ja trotzdem viel Neues gelernt. Also vielen Dank für diese Geschichte, für die Recherche und deinen Weg durch die Literatur, weil da muss man ja schon einiges zusammentragen und nachlesen. Aber man hat gemerkt, es hat sich gelohnt und ich glaube, wir können gut nachvollziehen, warum sie nicht nur eine der wichtigsten chinesischen Persönlichkeiten ist, eine der wichtigsten Kaiserinnen oder Kaiser, sondern eigentlich eine der wichtigsten Herrscherinnen der Geschichte. Denn sie hat das damals vermutlich mächtigste Reich der Zeit angeführt, hat es in eine Blütezeit geführt, hat sehr erfolgreich geherrscht. Und auch wenn jetzt ihre persönliche Dynastie nicht weitergegangen ist, die Tang-Dynastie ist ja auch nach ihr noch eine sehr florierende Phase durchlaufen. Das heißt, sie war da auf jeden Fall sicherlich ein stabilisierender Faktor, kann man sagen, oder zumindest konnte sie das weiterführen. Und auch wenn jetzt natürlich die Nachwelt teilweise ein bisschen negativ über sie berichtet hat, merken wir, dass sie als Persönlichkeit, als Herrscherpersönlichkeit zu den ganz Großen zählen muss. Und da war es höchste Zeit, dass wir sie auch mal erwähnt haben und können sie eben in eine Reihe stellen mit jemandem wie Hatschepsut, genauso aber auch mit anderen chinesischen Kaisern beispielsweise oder noch anderen Herrschern, Monarchen und so weiter. Und sie ist ja auch ziemlich alt geworden und irgendwie
vielleicht das abschließend zu sagen, ist es, auch wenn sie vielleicht teilweise grausam war, ja immer irgendwie auch ganz schön, wenn es eine Art Happy End gibt und so jemand dann doch auch an seinem Lebensabend friedlich, ja, dann stirbt und den Grabstein hinterlässt, den wir heute noch sehen können. Und das würde mich interessieren. Und ich bin ja auch wahrscheinlich bald mal in China. Dann vielleicht schaffe ich es dort auch vorbeizuschauen. Wir haben auf unserer Liste ja schon einige Sachen, die ich mir da anschauen kann. Aber das würde mich jetzt auch sehr interessieren. Und cool, dass wir das Thema abhaken können. Das hat mich auch sehr interessiert. Danke. Und wir haben jetzt gehört, die Literaturlage, die ist ja schon knackig. Also was sind denn da jetzt vielleicht nochmal Quellen, die du angesprochen hast, die man sich ja sicherlich auch direkt anschauen könnte? Oder wenn man lieber den Überblick haben möchte, welche Literatur kannst du uns empfehlen?
Ja, da gibt es eigentlich drei Werke, die ich empfehlen kann, die sich auf Quellen beziehen und Quellen verarbeiten. Mhm. Und da gibt es einmal zu nennen für alle Leute, die gerne deutschsprachige Bücher zur Hand nehmen, das Buch Wut seit Jahren von Heide Renate Döringer. Sie bezieht sich auch ganz stark auf den Biografen Jonathan Clements, den ich mehrfach genannt habe, benutzt ihn also auch, zieht ihn heran, sodass auch das ganz wichtige Biografie ist, die ich vor allem auch benutzt habe. Die, da heißt Wu, ganz einfach, und hat dann noch einen Untertitel. Mhm. Das probiere ich jetzt auch, das aufzusagen.
Ja.
The Chinese Empress Who Seemed, Seduced and Murdered Her Way to Become a Living God.
Oh.
Und dann haben wir noch von Chialin Pao Tao und Lili Chiao Hong Le sozusagen einen biografischen Eintrag in ein Lexikon zu Wu Zetian. Und der ist insofern wichtig, als dass sich Clemens und sozusagen Heide Renate Döringer auch darauf beziehen,
ja.
Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dieses Lexikon heißt Biographical Dictionary of Chinese Women. Tang through Ming. 618 bis 1644.
Nicht so schlecht.
Dann habe ich es geschafft.
Okay.
Das nächste Mal habe ich wieder vielleicht irgendwie was mit einem französischen Anklang.
Oui.
Dann muss ich mich nicht hier so anstellen. Manchig. Und jetzt, David, übergebe ich an dich, denn ich bin fertig.
Ja.
Und ja, habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Ja, vielen Dank. Das war Wu Zetian. Und dann sage ich am Ende noch, wenn ihr uns unterstützen wollt und so ein Thema wie Wu Zetian auswählen wollt oder was anderes wie bei mir, wo ihr es nicht gewählt habt, da ist es auch völlig okay. Wir haben ja immer drei gute Themen zur Auswahl. Dann könnt ihr Histogore Premium abonnieren, Histogore Hero und Legend werden. Dann habt ihr diese Möglichkeit. Ihr hört dann auch unser hervorragendes Quiz mit Chiara, die da uns die Fragen stellt und uns immer ein bisschen grillt zwischendurch einmal im Monat. Und natürlich auch einen Tag vorher könnt ihr diese Episoden anhören, so wie diese hier. Und das Ganze selbstverständlich ohne Werbung. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr Teil unserer Histogore-Familie werdet. Und ansonsten findet ihr alle Infos, wie ihr uns erreichen und unterstützen könnt, auf unserer Website Histogo, unsere Mailadresse, alle anderen Infos zu unserem Fanshop und so weiter, einfach unter dieser Folge in den Infos. Und da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns unterstützt oder kontaktiert. Und wir sagen vielen, vielen Dank an all das, was uns da erreicht, an Nachrichten und Support. Dankeschön an euch alle. Und dann, Victor, bin ich ja wieder dran. Und wir müssen diesmal dann auch nicht so lange warten, sondern ich stehe schon in den Startlöchern, das Thema steht fest. Die Literatur ist auf meinem Desktop und ich werde das schön vorbereiten und habe mal wieder eine gute, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen Crime-Geschichte, bisschen was Spannendes, bisschen was Mysteriöses für uns in der Pipeline. Das gibt's in 10 Tagen. Bis dahin sagen wir, bleibt fit, bleibt gesund. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
Heißt der scheckige Löwe. Und er hat es eigentlich ziemlich lieb gewonnen, aber er weiß einfach nicht, wie er es zähmen soll. Wu lässt nicht lange auf ihre Antwort warten und sagt ganz selbstbewusst, dass ja sie dieses Hemd.
Das ist ein chinesisches Sprichwort, dass sie dieses Hemd tragen wird.
Ach Mann. Das ist geil.
Das ist random auf jeden Fall. Bin gespannt, wann das Hemd eigentlich auftritt in der Geschichte.
So ein Mist.
Manchmal war echt.
Dass sie diesen Hengst zähmen kann. Na, nochmal. Wu lässt nicht lange auf ihre Antwort warten und sagt ganz selbstbewusst, dass sie genau weiß, wie sie diesen Hengst zähmen kann. Wenn wir heute den Geist von Wu Zetian noch spüren wollen, dann ist ein Besuch...
Oh, ich glaube, da ist der Geist in Form einer Krähe.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.